Heute wollen wir wieder die Offenbarung aufschlagen, und zwar Offenbarung Kapitel 2. Offenbarung Kapitel 2. Und wir kommen heute zu dem Brief Jesu Christi an die Gemeinde an die Gemeinde von Thyatira. Also Offenbarung Kapitel 2, wir lesen Vers 18 bis Vers 29. Eines der längsten Briefe in den sieben Sendschreiben, wie wir sie nennen, sieben Sendschreiben des Herrn. Und wir wollen hören, was Gott hier zu sagen hat. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße schimmerndem Erz gleichen. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren. Und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isebel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht, und sie hat nicht Buße getan. Siehe, ich werfe sie auf ein Krankenbett und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen. Und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Euch aber sage ich und den übrigen in Thyatira, all denen, die diese Lehre nicht haben und die nicht die Tiefen des Satans erkannt haben, wie sie sagen, ich will keine weitere Last auf euch legen, doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker. Und er wird sie mit einem eisernen Stab weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Lass uns noch zusammen den Herrn anrufen, dass er uns hilft, recht mit seinem Wort umzugehen und recht und darauf zu achten. Herr, welch eine Gnade hast du gegeben, dass du deinen Sohn gegeben hast, dass er auf die Erde gekommen ist, um uns dich zu offenbaren und dass wir durch ihn dein Heil sehen dürfen. Oh, welch eine Gnade hast du im Leben vieler von uns offenbart, indem du uns errettet hast aus dem Machtbereich der Finsternis, der Herrschaft Satans und zu dir bekehrt hast, zum Licht, zum Reich des Sohnes, deiner Liebe. Welche Gnade hast du uns gegeben, dass wir eine Hoffnung haben, die unerschütterlich ist und die darin besteht, dass du eine Verheißung oder viele Verheißungen gegeben hast und dass du nicht lügen kannst, sondern ausführen wirst, was du dir vorgenommen hast. Welche Sicherheit hast du uns gegeben, indem du Christus von den Toten auferweckt hast und ihn zu deiner Rechten gesetzt hast? Und wir danken dir für den Heiligen Geist, den du in seinem Namen ausgegossen hast, um uns zu belehren, um uns Weisheit und Einsicht zu geben, um uns Licht zu geben über das Ausmaß dieser Erlösung. Und wir preisen dich, dass er es auch ist, der uns stärkt, tröstet, zurechtbringt, dass er es ist, in dessen Kraft wir dir nachfolgen dürfen, in dessen Kraft wir bewahrt werden bis ans Ziel. Wir danken dir, dass du durch deinen Heiligen Geist Propheten und Apostel hast reden lassen und deiner Gemeinde gegeben hast und dass du nun bis heute durch sie zu uns redest und dass dein Heiliger Geist dieses Wort gebraucht und öffnet und in unserem Herzen hineinlegt und wirkt, um uns Brot zu geben, um uns zu bewahren, um uns Licht zu geben, um uns alles zu geben, was wir brauchen, um vor dir zu erscheinen. Darum komm, o Herr, darum komm heute in unsere Mitte. Darum erbarme dich über uns und lass uns dich erkennen und gib uns Ohren zu hören, wie du gesagt hast. Grabe uns Ohren. Mach uns empfänglich. Gib uns die Antwort, die so angemessen ist, weil du geredet hast. Amen. Hier geht es um eine tolerante Gemeinde. Um das Wort Gottes, das Urteil des Sohnes Gottes an eine tolerante Gemeinde. Thyatira lag ungefähr so 50 Kilometer südwestlich von Pergamus entfernt. Die Gemeinde, die wir vorher angeschaut haben, war eine etwas kleinere Stadt, aber es war eine Stadt, die durch die Handelsrouten, die dort langführten, sehr bekannt war für ihren Handel. Und ihr alle kennt sozusagen sogar eine Frau aus Thyatira. Und wir wissen auch, dass sie auch eine Händlerin war, nämlich die Lydia, die Purpurkrämerin, die erste in Philippi, die sich bekehrt hatte und Paulus und Silas aufnahm. Nun, Thyatira war, sagen uns die Geschichtler, war eine Stadt, wo die Zünfte, also wir nennen das jetzt Zünfte, also wo die einzelnen Bereiche, die einzelnen Handelsbereiche zusammengeschlossen waren in diese Gruppen, in diese Gilden, zu sagen, wir kennen das aus unserer deutschen Geschichte und dass diese Zünfte sowohl ein Forum boten, eine Hilfe boten, aber auch einen Austausch boten für den Handel und für das, was notwendig war in der einzelnen Zunft, aber dass sie gleichzeitig auch verlangten oder forderten, dass man zu diesen Versammlungen zusammenkam und in diesen Versammlungen wurden dann die Götter verehrt. Hermes und Zeus, glaube ich, waren es, die Götter verehrt. Unter anderem gab es da eben das den Göttern geweihte Fleisch und das ging auch einher mit vielen religiösen, unmoralischen Zeremonien, so wie es damals üblich war. Und das bedeutete aber für die Christen, dass wenn sie da nicht bereit waren mitzumachen, dass es große Folgen, Konsequenzen hatte für ihren Handel und für ihr Geschäft, wenn sie eben Teil dieser einen oder anderen Zunft waren, wie eben Lydia als Purpurkrämerin oder andere. Das heißt, nicht mitzumachen, nicht teilzunehmen, bedeutete einen Ausschluss aus der Handelsunion. Es könnte Armut bedeuten, es könnte eine gesellschaftliche Ausgliederung bedeuten. Mitzumachen würde aber mit sich bringen, dass du in diesen kulturellen Riten teilnimmst, dass du Götzenopferfleisch isst oder dass du auch in sexuelle Unreinheit verwickelt bist und mitmachen musst. Nun schauen wir in den Text. Wir merken, dass Jesus sehr direkt ist in diesem Text und dass er viele dieser Dinge direkt anspricht. Wir verstehen etwas von dem Hintergrund, dass das nicht so einfach war für einen Christen damals in Thyatira, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Aber wir wollen dem Text einfach folgen, indem wir erstmal sehen, wie der Herr sich selber vorstellt. Dann wollen wir das Lob sehen, dass er einer Gruppe der Gemeinde gibt, und das ist hier etwas Besonderes, dann eben den Tadel an die andere Gruppe und am Ende auch dann nochmal die Verheißungen, die er oder die Ermahnung und dann die Verheißung, die er schenkt. Und am Schluss dann die Aufforderung, wer Ohren hat, zu hören, der höre. Es heißt hier in Vers 18, und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe. Das sagt der Sohn Gottes. Das ist einzigartig in der Vorstellung. Jesus stellt sich hier ganz direkt als Sohn Gottes vor. Ausleger haben vermutet, dass es daran liegt, dass es hier viele Juden gab, die die Sohnschaft Jesu nicht anerkannten. Er sagt, das spricht der Sohn Gottes. Ich vermute, dass er das deswegen benutzt, weil er nachher Bezug nimmt auf den Psalm 2. Und der Psalm 2 spricht genau davon, dass er, dass der Sohn, dass Jesus oder dass Gott, der Vater, den Sohn eingesetzt hat. Und er benimmt gleich noch Bezug auf einige Merkmale dieses Sohnes Gottes, aber dass er hier schon in der Einleitung sie darauf hinweist, dies ist der, der im Toben der Nationen und im Auflehnen der Völkerschaften, das ist Psalm 2, warum toben die Nationen und lehnen sich die Völkerschaften auf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten, dass in diesem Toben der Nationen gegen den Herrn und seinen Gesalbten Gott seinen Sohn einsetzt, den Sohn Gottes, und dass ihm die Herrschaft gehört, die uneingeschränkte Herrschaft. Und dass die Aufforderung vom Psalm 2 sehr deutlich sagt, küsst den Sohn, fallt vor ihm nieder, gebt ihm die Ehre, erkennt ihn an als König der Könige und Herr aller Herren. Und wenn nicht, dann wird er die Völker zerschmettern wie Töpfergeschirr. Merkt ihr? Hier sind die Füße gleich glänzendem Erz. Aber genau das ist hier gemeint. Aber wir sehen, also der Sohn Gottes, er sagt, hier ist der Sohn Gottes, der euch diesen Brief schreibt. Stell euch vor, wir bekommen einen Brief und der Brief ist direkt vom Sohn Gottes, so wie alle Sendschreiben direkt von Jesus Christus selbst kamen. Was hat er zu sagen? Was wird er sagen? Müsste nicht das Herz jedes Gotteskindes angespannt, innerlich aufgeregt, erwartend davorstehen und sagen, okay, hier ist alles, was ich über mich denke. Hier ist alles, was wir über uns denken. Hier sind wir, wie wir sind. Aber nun ist entscheidend, nicht was ich über mich denke, sondern was er, der Sohn Gottes, über mich denkt. Wir könnten sagen, wir als Gemeinde, worüber definieren wir uns? Wir könnten uns definieren über die Gemeinden um uns herum, über das, was die tun oder nicht tun und wie wir anders sind. Und könnten sagen, das macht uns als Gemeinde aus. Aber die Frage wäre, was sagt der Sohn Gottes? Was sagt er darüber aus, wer wir sind und was uns ausmacht? Wie beurteilt er uns? Und so beginnt er auch mit genau dieser Vorstellung und sagt, der Augen hat wie eine Feuerflamme. Das ist ein Bild. Aber dieses Bild ist sehr hilfreich. Wenn früher gehandelt wurde, da gab es immer schon die Neigung zu fälschen, zu täuschen, genauso wie jetzt im Geschäft. Man versuchte, das Gold zu mischen, dass es wie Gold aussah und wenig echtes Gold drin war. Dieses Gold konnte man aber prüfen, indem man es ins Feuer warf und dort schmelzte. Und im Schmelzprozess sah man, wie viel wirkliches Gold am Ende drin war. Das heißt, der Schmelztiegel brachte die Echtheit des Goldes hervor. Dem reinen Gold konnte der Schmelztiegel nichts anhaben. Aber dem gefälschten, dem Scheingold, sehr viel. Es wurde nämlich alles offenbar, was drin war. Das, was dunkel war, kam ans Licht. Wenn Jesus jetzt die Augen hat wie eine Feuerflamme, dann spricht er davon, dass er in einem Augenblick ist wie dieser Schmelztiegel, wie der Schmelzofen. Und mit einem Blick sieht er sofort, ob das echt ist oder falsch, ob es bleibt oder nicht bleibt, welche Qualität da ist oder nicht. Ist das für dich unangenehm? Oder freust du dich darüber? Es ist der Sohn Gottes. Je nachdem, wie du das beantwortest, wird es Zeit, dich dem Sohn Gottes zu stellen. Denn er kommt heute noch durch sein Wort, durch seinen Geist zu dir, wie wir später sehen, auch später sehen werden, um dir Hilfe zu geben, um dir Vergebung zu bringen, um dir Heil zu schenken, um dich zum Licht zu führen, um dich genau dahin zu bringen, du vor diesem Sohn Gottes zu stehen und zu sagen, ja, der du Augen hast wie Feuerflammen, hilf mir, komm zu mir. Schaut, das sagt er später nochmal in der Anwendung, in Vers 23, ich bin es, der Nieren und Herzen erforscht. Ich bringe ans Licht, was deine Gefühle sind, was deine Motive sind, was dein Bewertungssystem ist, was dein heimliches Tun ist, was deine heimlichen Wünsche sind. Er sagt, ich bin es, der es erforscht. Das ist das, was er meint, wenn er sagt, der Augen hat wie Feuerflamme. Feuerflamme. Und Füße gleich glänzen, und dessen Füße schimmerndem Erz gleichen. Er ist der, der mit Gewalt zertreten wird. Erklärt wird es auch da, wo er die Jünger hineinnimmt und sagt, dass sie die Heidenvölker zerschmettern werden mit eisernem Stab. Hier ist der, der das Gericht ausüben wird. Hier ist der, der die Herrschaft gehört. Das ist gerade der Bezug zu Psalm 2. Der Sohn Gottes, vor dessen Füßen du dich neigst und dessen Füße du küsst oder dessen Füße dich zertreten werden. Wir mögen das heute nicht mehr. Aber das ist der, von dem wir reden. Das ist der, der den Brief schickt. Das ist der, der heute noch redet. Das ist der, der die Offenbarung gab. Und die Offenbarung ist voll davon. Voll von einem Gott, von einem Sohn Gottes, von dem gekreuzigten Erlöser, der Gericht üben wird und der allein würdig ist, das Buch mit dem ganzen Gericht zu nehmen und Gerechtigkeit auf der Erde aufzurichten. Oh, das Anschauen des Sohnes Gottes ist überaus herrlich. Es richtet so viel aus in unserem Leben, gerade wenn es um die Beurteilung der Dinge geht oder um das, was in unserem Leben geschieht. Und nun fängt er auch gleich an. Und er spricht erstmal die Treuen an. Der Augen hat wie eine Feuerflamme, durchschaut nicht nur die Heuchler, nicht nur das Falschgeld, nicht nur den Schein, sondern er sieht auch das Echte. Ich kenne deine Werke. Und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren. Er bringt Grundtugenden eines christlichen Lebens. Und er zeigt, dass er in der Gemeinde die wesentlichen Dinge des christlichen Glaubens findet. Deswegen sagt er, ich kenne deine Werke, ich weiß, was du tust und deine Liebe. Oh, Liebe ist eines der höchsten Tugenden. Paulus hat immer wieder gezeigt, dass er an der Liebe erkennt, dass sie wiedergeboren sind. Und Jesus sagt hier, ich kenne deine Liebe. Ja, da ist diese Liebe da. Deinen Dienst. Auch das ist heute wichtig, uns vor Augen zu halten, es gibt keinen Christ, der nicht ein Sklave ist. Es gibt keinen Christ, der nicht von Grund auf ein Diener des lebendigen Gottes ist, denn wir sind erlöst vom Dienst der Sünde und Satans und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, um dort dem zu dienen, der uns erlöst hat. Sklave Jesu Christi war der Ehrentitel aller ersten Christen, aller Apostel, aller derer, die dem Herrn gehören. Jeder, der verstanden hat, wovon Gott ihn erlöst hat, der weiß, Sklave Jesu Christi ist die höchste Berufung, ist der Ehrentitel eines wahren Gotteskindes. Er sagt, das sehe ich bei euch, deinen Glauben. Wieder eins dieser Grundtugenden, Glaube an den Herrn Jesus Christus. Aber Glaube an den Herrn Jesus ist eine Sache, nämlich dass ich sehe, dass er der Einzige ist, in dem mein Heil ist, dass ich in ihm alles habe, dass nur in ihm Rettung ist. Das ist Glaube. Was muss ich tun, um errettet werden, zu werden, fragt der Kerkermeister in Philippi. Und Paulus sagt, Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du errettet werden. Es ist das Vertrauen, dass Gottes Werk in Christus Jesus vollkommen ausreicht, um errettet zu werden. Ich vertraue meine Seele, wie der Schächer am Kreuz, dem an, der allein für meine Seele sorgen kann. Ich gebe damit zu, ich kann für meine Seele nicht sorgen, ich kann zu meiner Rettung nichts beitragen. Wenn ich um meine Seele mich kümmern müsste, ist sie ewig verloren. Der Schächer am Kreuz, also der Verbrecher, der am Kreuz hing und am Ende sagte, gedenke du an mich, wenn du in dein Reich kommst. Der macht genau das, was wirklicher Glaube ist. Er sagt, Herr, es gibt für mich nur eine Hoffnung, du kümmerst dich um meine Seele. Und er hat die Verheißung, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Aber schaut, zum Glauben zu kommen ist nicht ein einziger Akt, den ich mal in der Vergangenheit zurücklegen kann. Sondern zum Glauben zu kommen bedeutet, ich komme zu einem Leben des Glaubens, der ich begonnen habe, mein Vertrauen auf Christus zu setzen, treffe nun die Entscheidungen auf der Basis dessen, was er gesagt hat. Das ist das Leben des Glaubens. Und es gibt keinen Sieg im christlichen Leben ohne Glauben. Man kann Gott nicht gefallen ohne Glauben. Es gibt alle Verheißungen, die Gott gegeben hat, empfangen wir durch den Glauben. Selbst das Hören auf das Wort Gottes muss im Glauben geschehen. Der Hebräerbriefschreiber sagt, das gehörte Wort nützte jenen nichts, weil es sich nicht mit dem Glauben verband. Also er sagt, selbst ohne Glauben kannst du sogar Stunden und Stunden die Bibel hören. Du kannst die Bibelschule besuchen. Es wird dir nichts nutzen. Glaube ist entscheidend fürs praktische Leben. Wir müssen nur durch die Evangelien gehen. Und da sehen wir, wie oft der Herr Jesus bei seinen Jüngern den Unglauben tadelt. Nicht bei den Ungläubigen, bei seinen Jüngern. Und zeigt ihnen, wie wichtig es ist, dem zu vertrauen, was Gott gesagt hat. Also wir sehen, all das findet der Herr Jesus, aber ich halte mich schon so lange bei diesen Eigenschaften auf, dann kommt der standhafte Ausharren. Ausharren, das Wort Hypomone in Griechisch heißt darunterbleiben. Standhaftes Ausharren ist eine entscheidende Tugend. Standhaftes Ausharren gründet sich auf den Glauben. Es bedeutet, ich erkenne die Schicksale meines Lebens, die Fügungen meines Lebens, das Handeln Gottes in meinem Leben an und bleibe drunter. Ich suche nicht ich versuche nicht aus der Schule Gottes wegzulaufen. Ich erwarte die Verheißung und solange die Verheißung sich nicht erfüllt, warte ich auf Gott und bleibe bei Gott, bis er die Dinge ändert. Das ist Ausharren. Und dieses Ausharren braucht Standhaftigkeit, denn nur die Standhaftigkeit führt zum Ziel. Wenn ich Ausharren habe, aber kurz vor dem Ziel aufgebe, habe ich nicht gelernt, was ich lernen sollte. Schönes Bild. Ist der Saul. Der Saul wartet, die Philister haben sich versammelt und bei ihm laufen die Leute da weg, seine Soldaten weg, weil sie Angst haben vor den Philistern. Er aber muss warten, bis Samuel kommt und das Opfer bringt. Und er wartet und die Zeit ist schon da, wo Samuel eigentlich kommen sollte und er kommt nicht und dann bringt er das Opfer da. Das Bild ist sehr einfach. Es sagt, sein Ausharren war nicht standhaft. Er gab vorher auf. Nur das standhafte Ausharren wird den Sieg davontragen. Deswegen sagt Jakobus, das standhafte Ausharren soll ein vollkommenes Werk haben. Er sagt, und wann brauchen wir das Ausharren? In Bedrängnis. Jetzt kommen wir hier zu der Gemeinde Thyatira. Also da ist jemand, der ist in irgendeiner dieser Handelszünfte drin. Und jetzt wird er Christ und er macht nicht mit. Und er ist konsequent. Und jetzt wird er ausgestoßen. Und jetzt merkt er, wie er keine Aufträge mehr bekommt. Wie er verarmt, wie er sein Haus verkaufen muss. Wie er nicht mehr genau weiß, wie er seine Familie versorgen muss. Aufgrund seiner Kompromisslosigkeit. Merkt ihr, hier braucht es Ausharren. Ausharren im Glauben, dass der Herr dennoch versorgen wird. Und deswegen sagt Jakobus, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr wisst, und das ist das Wissen des Glaubens, dass das standhafte Ausharren ein vollkommenes Werk haben soll. Das findet der Herr Jesus bei ihnen, bei der Gemeinde, aber er findet das nicht nur bei der Gemeinde als Tugenden in der Gemeinde, sondern schaut, hier gibt es noch ein besonderes Zeugnis des Herrn für diese Gemeinde, nämlich es heißt hier, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Hier ist Wachstum. Hier ist Wachstum da. Oh, eine Gemeinde kann so gesegnet sein, dass sie diese meisten Tugenden weit mehr besitzt als andere Gemeinden. Aber es gibt einen Rückschritt. Kontrast dazu ist Ephesus. Die erste Liebe, die wurde kälter. Diese Gemeinde, die ist darin gewachsen. Und der Herr sagte, ich sehe es. Ich sehe es. Wächst du im Glauben? Wächst du in der Liebe? Wächst du im Ausharren? Ja, manche Leute können uns sehr herausfordern. Manche Situationen können uns sehr herausfordern. Unser Ausharren ist nicht von Anfang an so stark, dass es vielleicht lobenswert wäre. Entscheidend ist, dass du daran wächst. Dass du darin wächst. Wenn du am Anfang schon hochgehst, nur weil einer vor dir im Verkehr falsch fährt, dann sollte das Ausharren wachsen, dass du irgendwann nicht hochgehst, selbst wenn deine Frau dich provoziert. Merkt ihr? Es muss Wachstum da sein. Gott sucht Wachstum. Der Herr wirkt dieses Wachstum. Und er findet das in dieser Gemeinde, die in harten Anfechtungen war. Aber jetzt kommt der Tadel zu der Gemeinde. Schaut, welchen Tadel er hier der Gemeinde gibt. Er sagt, aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isebel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte und lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Das ist das erste Mal in der Gemeinde, wo es eine Kluft gibt zwischen zwei Gruppen. Also zu der Gemeinde hier in den Sendschreiben. Wir wissen, die Korinther-Gemeinde war auch ähnlich. Auch in der Korinth-Gemeinde gab es in dem Sinne diese Spannung, dass es da zwei Gruppen gab. Hier geht Jesus davon aus, dass es hier zwei Gruppen gibt. Hier sind die Treuen, die er gerade gelobt hat. Er hat gesagt, das sehe ich bei euch und ich sehe Wachstum bei euch. Und hier kommt ein Tadel und dann kommt der Tadel aber an die Gruppe, die zu der Frau Isebel gehören. Der Tadel an diesen Treuen ist die Toleranz. Zulassen. Du lässt es zu. Du duldest es. Du erlaubst es. Er sagt, du erlaubst Isebel zu lehren. Nun, der Herr wusste, wie hart es ist, deswegen sagt er später zu der Gemeinde, dass er all diesen, die diese Lehre nicht haben, sagt, halte fest, was du hast, bis ich komme. Und doch bleibt dieser Tadel, nämlich der Tadel, dass sie das dulden, was hier die Isebel tut. Und schaut, wir können manchmal sehr hingegeben sein in dem Dienst des Herrn und in der Liebe und in der Fürbitte und im Ausharren. Aber gleichzeitig eine vermeintliche Tugend bewahren, eine Toleranz, sodass wir nicht mehr bereit sind, das Falsche als falsch zu beurteilen und zu richten und uns dem entgegenzustellen. Sind wir nicht heute sehr stark genau da, wo Thyatira war? Ist bei uns nicht gerade in dieser Zeit Toleranz so groß geschrieben, dass wir, sobald jemand irgendetwas Deutliches über Missstände in der Gemeinde anspricht, wir sagen, oh, du sollst nicht richten, du darfst nicht richten. Sind ja alles Gläubige, sind ja alles Geschwister. Jesus war gegen diese Toleranz. Jesus kam in den Tempel und trieb die Händler heraus aus dem Tempel. Und wir denken manchmal einfach, okay, das waren irgendwelche Geschäftsleute. Nein, es war der Handel des hohen Priesters. Und Jesus stellte sich klar dagegen und räumte den Tempel auf. Warum? Weil der Eifer um sein Haus ihn verzehrte. Und seht, das ist, was der Jesus hier von der Gemeinde fordert. Er fordert von ihnen einen Eifer für die Reinheit der Gemeinde. Das, was Ephesus noch hatte, dass sie die falschen Lehrer entlarvt hatte, das fehlte hier, Thyatira, dass sie die falschen Lehrer entlarvte. Aber hier kommen wir nun auf die zweite Gruppe, nämlich diese falschen Lehrer. Und es wird uns helfen, das anzuschauen, also was diese falschen Lehrer mit sich brachten, um nochmal am Ende zu sehen, jawohl, das da duldet der Herr Jesus keine Toleranz. Er duldet keine Toleranz. Isabel, die Bedeutung des Namens ist sehr, wie soll man sagen, sehr hilfreich oder zeigt nochmal den Kontrast. Die Unberührte, die Keusche ist der Name, Bedeutung der Name, des Namens. Isabel kennen wir aus der Bibel, es war die Ehefrau von Ahab. Sie kam von eine Tyre aus Tyrus, genau, aus Tyrus musste sie kommen sein. Und sie brachte den Baalskult nach Israel. Sie hasste die Propheten des Herrn, sie hat viele Propheten Gottes aufgerichtet. Sie hat den Baalskult zur normalen Staatsreligion in Nordreich Israel gemacht. Sie war eigentlich die eigentliche Herrscherin in Israel, denn Ahab hatte da wenig zu sagen, beziehungsweise wenn Ahab nichts zu sagen hatte, da war sie die Führerin und ordnete die Dinge auf ihre Weise. Als Ahab jammerte, dass er den Weinberg von Nabat nicht bekam, da sagte sie, lass mich mal machen. Als Ahab nachgab, so dass die Propheten Baals getötet wurde, da war sie es, die dem Elia die Botschaft sandte und sagte, morgen bist du tot. Und so weiter. Sie war die eigentliche Führerin dort im Nordreich des Volkes Gottes. Wenn wir aber Isabel lesen, dann müssen wir uns das Bild etwas in unsere Zeit übertragen. Denn nur wenn wir das in unsere Zeit übertragen, merken wir, dass der Herr Jesus hier etwas sehr Hilfreiches tut. Isabel hieß bestimmt nicht Isabel in der Gemeinde. Isabel war eine der respektiertesten Christen oder Christinnen in der Gemeinde. Eine, die besonders bewandert war in der Schrift. Eine, die viel Erfahrung hatte in geistlichen Dingen. Eine, die sich auskannte. Sie wusste Bescheid. Sie kannte sich auch in den Mysterienkulten aus. Sie wusste, und ich übertrage jetzt, ne, sie wusste über Dämonenaustreibung Bescheid. Über falsche Religionen. Über alles Mögliche, was nicht dem oder was die meisten Leute nicht kennen würden. Sie war also eine religiöse Expertin, könnten wir sagen. Anerkannt in der Gemeinde als Prophetin. Man gab ihr Raum zu lehren. So respektiert war sie. Man gab ihr Raum zu lehren. dass der Herr Jesus den Namen Isebel gebraucht, deckt einfach alles auf. Das ist, was hier passiert. Und das müssen wir uns mal vorstellen. Also sie war nicht jemand, der einfach so, sie war nicht einfach eine, die wie eine Gottlose in der Gemeinde war, sondern sie war jemand, der wie die Schriftgelehrten und Pharisäer anerkannt in der Gemeinde als Gott hingegebene Leute. Vor Menschen eben, vor Menschen, aber nicht vor Gott. Und der Jesus deckt sie als Isebel auf und zeigt eben, dass sie dort in der Gemeinde sich eine Prophetin nennt, die Knechte Gottes belehrt, verführt. Und Verführung kommt nur dann, wenn das, was sie lehrt, wirklich so gut getarnt ist als echt und als biblisch, dass man es anerkennt, als biblisch anerkennt. Und er sagt, das ist in der Gemeinde. Und ihr duldet es. Und die Folge ist, dass Mitglieder der Gemeinde Unzucht treiben und Götzenopfer essen. Dass Mitglieder der Gemeinde bereit sind, Kompromisse zu machen mit der Sünde, mit das, was Gott hasst. Diese Prophetin hebt das Urteil des Apostelkonzils auf, nämlich diese Dinge hatte das Apostelkonzil ja in die ganzen heidnischen Gemeinden geschickt und gesagt, der Heilige Geist und wir sind übereingekommen, dass ihr euch von diesen Dingen enthalten sollt. Diese Prophetin ist bereit, das aufzuheben und die Gemeinde glaubt ihr, weil ihre Verführung so wirkungsvoll ist. Oder ein Teil der Gemeinde glaubt ihr, weil ihre Verführung so wirkungsvoll ist. Und nun sagt der Herr, und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht, und sie hat nicht Buße getan. Und es spricht von der Langmut Gottes. Wir denken manchmal, weil Gott aber nicht sofort dreinschlägt und weil er nicht sofort alles ans Licht bringt, dass deswegen die Sünde ja nicht so schlimm ist und Gott das auch nicht allzu negativ ansehen muss und ansehen kann. Die Bibel zeigt uns, dass die Langmut Gottes die Langmut der Menschen bei weitem übertrifft und dass die Güte Gottes dem Menschen Gründe geben soll, umzukehren, Buße zu tun. Gott in seiner Barmherzigkeit schlägt nicht sofort drein und richtet nicht sofort. Aber er gibt immer wieder Hinweise, er sendet sein Wort, er deckt das Handeln auf, er trifft den Menschen, er bringt Situationen ins Leben, damit der Mensch umkehrt von seinen bösen Wegen. Gott bringt immer wieder den Ruf der Umkehr zu diesen Menschen und schaut die Barmherzigkeit Gottes hier mit dieser gottlosen Frau. Ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht. Und sie hat nicht Buße getan. Sie nahm die Gnade Gottes zur Umkehr nicht an. Im Jakobus wird es so schön gesagt, Jakobus zu den Gläubigen, denen er den Brief schreibt, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? So unterwerft euch nun Gott. Aber dann sagt er auch, es gibt größere Gnade, Gott widersteht dem Hochmütigen. Gott in seiner Barmherzigkeit handelt selbst an den Ehebrecherinnen und Ehebrechern und fordert sie auf, umzukehren von ihren bösen Wegen, weil er reich ist an Vergebung. Hier müssen wir noch etwas zu Buße sagen. Buße in der Bibel ist immer eine Gnadenbotschaft. Buße in der Bibel ist immer eine Gnadenbotschaft. Wir denken bei Buße oft an die Bußübungen und unser Herz, das so zur Gesetzlichkeit neigt, will darin eine persönliche Zerknirschung sehen, als ob die Zerknirschung selbst eine Tugend wäre. Nein, Buße ist was? Ist weit mehr. Die Buße der Bibel ist ein Gnadenangebot Gottes, weil er reich ist an Vergebung. Die Buße in der Bibel ist eine Aufforderung, dass der Mensch sein Denken ändert und sein Denken in Übereinstimmung bringt zum Urteil Gottes. Ja, wenn der Mensch in der Sünde zur Sünde sagt, sie ist nicht schlimm, ich kann ruhig damit leben, ich kann damit, sie bringt mir etwas, ich habe was davon, wenn ich in dieser Sünde lebe. Diese Sünde gibt mir Glück, sie gibt mir Erfüllung, sie gibt mir Befriedigung. Ich muss in der Gülde sein, ich muss Teil der Gemeinschaft sein, ich brauche es für mein Geschäft, ich habe was davon. So geht es um die sexuellen Sünden, so geht es um Erfolg, um Geld, um Habgier, um all das, was diese Welt zu bieten hat, alles, was diese Welt mir anbietet, um Glück und Befriedigung zu finden. Erkenne ich normalerweise an, rechtfertige es, akzeptiere es als Maßstab, nach dem man handeln sollte, kann. Ich beurteile andere danach, mich selbst beurteile ich danach. Buße bedeutet, ich lege dieses Urteil ab, ich wende mich ab, ich verwerfe es als abscheulich. Ich sage nein, auf diesem Weg gibt es keine Erfüllung, keine Befriedigung, kein Glück und wende mich dem Urteil Gottes zu, der mir sagt, in keinem anderen ist es heil. Ist auch keine Erlösung, ist auch kein anderer Weg, kein Name, in dem wir gerettet werden. Nur bei Gott ist Erfüllung und Befriedigung. Nur bei Gott ist Frieden und Heil. Schaut, Buße heißt, ich ändere meine Gesinnung. Und jeder Mensch, und dann kommt noch ein zweiter Bereich, der vielleicht so wichtig ist, es gibt viele Bereiche, aber noch ein zweiter, den ich hier erwähnen möchte. Der Mensch neigt von Natur aus daran zu glauben, dass Gott mit ihm zufrieden ist. Dass bei all dem, was er tut, Gott eigentlich sein Amen zu sagen muss und es bestätigen muss. Gott sagt, das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Alle Menschen sind Lügner, da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Der Buße tut, erkennt Gottes Urteil an. Und verlässt alle Wege der Selbsterlösung, um sich dem Einzigen zuzuwenden, der seine Seele erlösen kann, wie wir es am Anfang hatten. Herr, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Wie Stephanus betet. Denke an mich, wenn du in dein Reich kommst, wie der Verbrecher am Kreuz betete. Schaut, und das ist, was Gott hier tut. Er fordert sie auf, Buße zu tun von ihren bösen Wegen. Und schaut, was er dann sagt. Er sagt, wenn sie nicht Buße tun, will ich ihre Kinder mit dem Tod schlagen. Wörtlich steht er mit dem Tod töten. Gemeint ist, es wird unweigerlich das Gericht über die Gemeinde kommen. Krankheit und Not bis zum Tod. Und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Er sagt, und das, was ihr nicht unterscheiden könnt, weil ihr die Herzen nicht sehen könnt, das werde ich tun, der Augen hat wie Feuerflammen. Ich werde durch die Gemeinde gehen und werde mein Gericht an die Gemeinde, in die Gemeinde hineinbringen. Und ich werde dem ganzen Treiben ein Ende setzen. Das ist die Botschaft hier. Sie haben es geduldet. Diese Prophetin fühlte sich wohl, aber Gott sagt, ich werde kommen und werde dem ein Ende setzen. Durch meine Gerichte. Nun gibt es hier Säbel bei uns. Was lassen wir zu? Schaut, wenn wir allgemein auf einfach nur ein paar Dinge sehen, die sich in der Gemeinde ausbreiten, dann merken wir, wie schnell wir bereit sind, tolerant zu sein als Gemeinden. Wie oft hört man, dass Leute sagen, sie haben eine prophetische Gabe. Wie oft sind es gerade Frauen, die lehren, wie hier die Isabel. Das heißt, sie war eine Frau, die lehrte. Paulus sagt, Sie soll nicht lehren in der Gemeinde. Sie hat gelehrt. Sie behaupten, die prophetische Gabe zu haben. Gott würde durch sie reden. Und wenn es darauf ankommt, dass ihr, oder wenn man sie anspricht, dass ihr Leben nicht dem Worte Gottes entspricht, dann sagen sie, aber ich habe den Herrn gesucht und er hat zu mir gesprochen und der Herr hat es als gut empfunden. Das ist, was sie sagen. Sie haben die Verheißungen auf ihrer Seite. Die Verheißungen werden dann aber meistens auf irdische Dinge ausgelegt. Der Glaube ist aber nichts anderes als positives Denken. Und ständig reden sie von ihren Offenbarungen, von dem, was Gott ihnen gezeigt hat und wie Gott durch ihre Erfahrungen sie geistlich bestätigt. Und es breitet sich in unseren Gemeinden aus und wir empfinden es schon fast als normal. Sie haben Träume, sie haben Weissagungen, sie haben Gottes Erfahrung, sie haben Gottes Extra-Zusagen und sie erwarten, dass man sich ihnen unterwirft, ihnen Glauben schenkt. Und je mehr sie die Bibel kennen, und sie lesen oft viel die Bibel, und sie kennen die Bibel, und sie gebrauchen die Bibel. Und die Gemeinde ist voll von solchen Propheten und Lehrern in der heutigen Zeit, die genau das tut, und wir akzeptieren sie in den Gemeinden. Tai-Chi-Gebete in der Gemeinde sind normal. Das Gebetshaus von Johannes Hartl, der deutlich sagt, dass er zurückgekehrt ist zur Mutter der katholischen Kirche, ist normalen protestantischen Gemeinden. Er wird überall als Redner gefragt. Yoga, Meditation, als Ersatz für Gebet, kommt in die Gemeinden rein. Und wir denken, es ist normal, das zu dulden, zu akzeptieren. Was ist denn der Lobpreis? Götzendienst mitten in der Gemeinde. Also das, was klassisch der Worship ist. Ja, einer der bekanntesten Lobpreis-Liederhersteller, aber der guten Lieder, sagt ganz deutlich, dass er seine Melodien schreibt, um konservative Christen abzuholen und in die Weltkirche hineinzuführen. Und wir singen sie in Kreisen, wo man zurückgekehrt ist zur reformatorischen Lehre. Warum? Wir glauben nicht an die Macht der Verführung. Er zeigt deutlich, dass sein Ziel ein satanisches Ziel ist. Und wir sagen, aber das Lied ist gut. Ich finde nichts dran. Nein, du findest nichts dran. Du musst auch nichts dran finden. Der Herr hat uns nicht gesagt, dass wir die Taktiken Satans durchschauen werden. Er hat uns aber gelehrt, ihm zu vertrauen und uns von seinem Wort leiten zu lassen. Wenn es um die Propheten geht, zurückzukehren zu den Propheten. Wie viele glauben heute, dass Jesus, sie benutzen sogar Jesaja 53, um zu sagen, sie müssten gesund sein, weil alle unsere Krankheiten und Schmerzen, er hat sie getragen. Und sie plädieren dafür, dass durch den Tod Jesu sie das Recht haben, gesund zu sein. Sie das Recht haben, reich zu sein. Aber ihr Leben ist bestimmt von Unversöhnlichkeit, von Selbstsucht, von Egozentrik und trägt nicht die Merkmale der Selbstverleugnung des Herrn Jesus. Und all das dulden wir in der Gemeinde. Und schaut, der Herr Jesus fordert seine Gläubigen auf und sagt, ich habe gegen dich, dass du das duldest. Oh, die Gemeinde des Herrn sollte aufstehen gegen diese Dinge. Und ich habe nur ein paar angesprochen. Du musst dich selbst lieben, bevor du andere lieben kannst. Hört sich so gut an. Ted Tripp schreibt in seinem Buch, in seiner Einleitung im Buch über Ehe so deutlich, er sagt, ich habe gemerkt, dass die Selbstliebe mein größtes Hindernis ist, andere zu lieben. Das ist das Prinzip der Bibel. Du musst anderen Grenzen setzen, sagen sie. Grenzen setzen gegen Machtmissbrauch. Du bist ja ein Kind Gottes, eine Königstochter. Königstöchter, erhebt euch, heißt der Titel. Erhebt euch. Und viel Gutes ist daran. Viel Wahres ist da drin. Und trotzdem ist es der Geist, der den Menschen erhebt und nicht der Ausharren und Demut und Selbstverleugnung sucht und das Kreuz Jesu auf sich nimmt, um ihm nachzufolgen. Aber genau das ist der Weg der Erlösung. Das ist es, wozu der Satan seine Kinder verführt, dass sie bereit sind, diese Dinge anzunehmen, aufzunehmen und mit den wahren geistlichen Dingen zu ersetzen. Daher, der Herr fordert die Gemeinde auf, umzukehren. Aber dann spricht er zu den Übrigen. Er sagt, ich sage zu euch, den übrigen Thyatira, all denen diese Lehre nicht haben, die nicht die Tiefen des Satans erkannt haben, wie sie sagen, ich will keine weitere Last auf euch legen, doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Seid treu. Ein Festhalten in der Bibel ist nicht etwas Passives, sondern ein Festhalten in der Bibel ist ein Festhalten am Weg des Glaubens, was ein aktives Nachfolgen ist. Ein Forschen in der Schrift, ein Bleiben im Suchen, im Gebet, in der Fürbitte. Ein Festhalten am Wort Gottes bedeutet ein Wachsamsein gegen die Verführung. Ein Festhalten an der Weisung des Herrn von Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas war, seid nüchtern und wacht. Ein Festhalten der Ältesten von Ephesus an die Lehre des Apostels waren, habt Acht auf euch selbst. Das ist ein Festhalten, das ist etwas sehr, sehr Aktives. Das Festhalten am Wort Gottes ist ein Bewahren des eigenen Herzens, ein darüber wachen, dass man bei dem Wort bleibt. Und schaut, was haben diese falschen Lehrer gemacht? Die haben gesagt, wir kennen die Tiefen Satans und sie führen uns hinein in erkenntnistheoretische Ansichten. Anstatt zurück zum Wort Gottes und zum Gehorsam und zum Glauben und zum Demut und zur Demut und zum Bewahren unserer Herzen in der Gesinnung Jesu Christi. Daher fordert er die Gemeinde auf, daran festzuhalten. Und dann kommt die Verheißung. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker. Schaut, was er sagt. Überwinden. Du sollst überwinden. Gott ruft dich auf zu überwinden. Und überwinden bedeutet, gib nicht auf. Werde nicht müde. Halte standhaft aus. Ich sage es mal mit dem Hebräerbriefschreiber. Lasst sie doch die Wolke der Zeugen, die vor dir durch all diese Nöte gegangen sind und überwunden haben, und schau auf den Anfänger und den Vollender des Glaubens und bewahre, was der Herr dir gegeben hat. Halte fest daran, und wenn alle es anders sehen und wenn sie sich abwenden von dem Wort, bleibe du bei dem Wort, und wenn es Leid mit sich bringt, bleibe beim Wort. Halte aus, das hat der Herr geboten. Und schau, die Verheißung ist so groß, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker, und er wird sie mit eisernem Stab weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe. Er sagt, ausharren bedeutet, du bleibst bei dem und bei deinem Zeugnis, dass Jesus der Herr des Himmels und der Erde ist. Dass ihm der Himmel und die Erde gehören. Dass er der Richter der ganzen Erde ist. Wir haben das Evangelium verdreht zu einer Botschaft, oh Gott hat dich so lieb, er ist für dich gestorben, glaub an ihn, alles in Ordnung. Die Gnade ist so wunderbar, du kannst dich sündigen, ist alles nicht schlimm. Die Apostel predigten ein anderes Evangelium. Ja, sie predigten Christus und ihn als Gekreuzigten. Sie predigten die Bereitschaft Gottes, Schuld zu vergeben, Menschen als Kinder anzunehmen. Aber sie sagten, tut nun Buße, weil Gott einen Tag gesetzt hat, an dem er den ganzen Erdkreis richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er dadurch beglaubigt hat, dass er ihn aus den Toten auferweckt hat. Liebe Kinder Gottes, unser Evangelium ist die Herrschaft Jesu Christi. Der Herr ist König, er lebt, ihm gehört die Erde. Und wir dienen dem höchsten König der Könige und dem Herrn aller Herren. Und dieser König ruft heute alle Menschen auf, seine Herrschaft anzuerkennen, an ihn zu glauben, sich vor ihm zu neigen. Es ist eine Botschaft der Gnade. Mach mit ihm Frieden. Mach mit ihm Frieden. Reihe dich ein in seine Streiterschar. Reihe dich ein, um mit ihm zu kämpfen. Ja, dein Kampf wird aussehen wie sein Kampf, das Kreuz hier auf der Erde. Aber dann hast du die Verheißung, die er schon erlangt hat. Du wirst auferschreckt werden, mit ihm herrschen. Und was Jesus hier sagt ist, wer bewindet, der wird mit mir die ganze Welt richten. Mit mir diese Herrschaft, die der Vater dem Sohn gegeben hat, von dem er gesagt hat, ich habe meinen König eingesetzt. Er wird dann dich eins machen mit ihm, der der König ist, und du wirst mit ihm eingesetzt sein zur Herrschaft, zum Königtum, zum Richter, so wie Gott es in seinem Wort verheißen hat. Jesus gibt der Gemeinde, die jetzt leiden muss, die jetzt verurteilt wird, die von allen Gerichten dieser Zeit verurteilt werden, als Törichte, als Dummköpfe, als Ungläubige. Und die meinen, das Recht wäre auf ihrer Seite, weil sie hier auf der Erde mehr Macht haben. Und Gott hilft nicht. Gott lässt sie umbringen, Gott lässt sie verurteilen, Gott lässt sie sterben. Als Märtyrer. Oh doch, er hilft manchmal. Aber er hilft mit seinem ewigen Ziel. Warum? Er will sie als Überwinder in die Schlachtreihen des Herrn einordnen und damit auch ihnen den Thron geben, den er seinem Sohn gegeben hat. Und das Zweite ist sehr schön, weil er sagt hier, und ich werde ihm den Morgenstern geben. Oh, der Morgenstern ist ein verborgenes Wort für den Herrn Jesus selbst. Offenbarung 19 sagt es uns, Petrus sagt es uns im zweiten Petrusbrief, Kapitel 1. Er sagt, ich selbst werde in seinem Herzen aufgehen. Christus selbst wird überaus herrlich sein in diesen seinen Kindern. Er selbst wird sich ihnen offenbaren. Die drei Männer, die sich vor dem Standbild neigen mussten, sagten, und wenn Gott uns nicht errettet, ich sage es mit meinen Worten, so sollst du doch gewiss wissen, dass wir uns vor deinem Standbild nicht neigen werden. Der König warf sie in den feurigen Ofen, aber dort kam der Herr zu ihnen. Sie hatten Gemeinschaft mit dem Allerhöchsten. Wie viel herrlicher wird die Offenbarung des Sohnes Gottes sein im Herzen und im Leben seiner Kinder, nachdem sie überwunden haben. Für diese Verheißung lohnt es sich, dich der Schlachtreihe in die Schlachtreihen des lebendigen Gottes einzufügen, auch wenn es bedeutet, heute gekreuzigt zu werden. Es lohnt sich, denn der Sohn hat die Verheißung. Dem Sohn gehört die Macht. Er ist König. Es lohnt sich, das zu proklamieren in einer untergehenden Welt. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Jesus gebraucht es in seinem Bergpredigt. Jesus gebraucht es in den Himmelreichsgleichnissen. Wieder und wieder gebraucht Jesus dieses Wort. Wer ein Ohr hat, höre. Und was meint er damit? Er meint damit, kümmere dich darum, zu bewahren, was ich dir gesagt habe. Das, was ich dir jetzt sage, ist so wichtig, so entscheidend. Bewahre es. Handle danach. Mach es zur Grundlage deines Denkens und Handelns. Wer ein Ohr hat zu hören, der höre. Wenn du Jesus noch nicht kennst, höre. Gott ruft dich zur Buße. Gott ruft dich zum Glauben. Gott ruft dich, nicht ein Bekenntnis zu glauben, in dem Sinn, als würde es nur darum gehen, irgendwelche Wahrheiten anzuerkennen. Gott ruft dich auf, anzuerkennen, dass Jesus der König der Könige ist, der Herr aller Herren, dass ihm das Reich gehört und dass er willig ist, deine Schuld zu vergeben und dir alles zu geben, was du brauchst, um vor ihm zu stehen. Höre, was der Heilige Geist dir heute zuruft. Amen. Wir wollen stille werden und Ich gebe euch etwas Zeit, persönlich zu antworten, und dann schließe ich im Gebet. Herr Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist. Wir danken dir, dass du uns dein Urteil schenkst, sowohl durch dein Wort als auch durch deinen Heiligen Geist. Wir danken dir für deine treue Fürsorge und für deine Willigkeit, Schuld zu vergeben. Ach, gib doch, dass wir darum auf dich hören. Du gabst dein Leben, um uns die Schuld zu vergeben. Du wurdest selbst zum Sündenbock. Herr, darum errette uns von aller Weltlichkeit und jedem Kompromiss. Du lebst und bist auferstanden. Du gabst uns eine ewige Hoffnung, Verheißungen, die weit über unser Verständnis gehen. Darum gib uns, dass wir dir vertrauen und dich rühmen als den König. Herr, darum mache doch alle Stimmen dieser Welt klein in unserem Herzen. Und darum gib, dass wir Weltlichkeit so hassen, wie du sie hast. Segne dein Volk. Gib deinem Volk Unterscheidungsvermögen, o Herr, und nimm uns diese falsche Toleranz. Gib uns ein weites Herz, ein Herz voller Liebe, voller Güte, voller Langmut, so wie du es hast. Aber gib, dass wir für dein Haus eifern, wie du für dein Haus eiferst. Gib, dass wir für deine Gemeinde eifern, wie du für sie eiferst. So lege deine Liebe in unser Herz, gib uns dein Ausharren und gib uns deine Werke, damit du gepriesen wirst durch dein Volk. Der Herr segne euch, der Herr behüte euch, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch, er gebe euch Frieden und er wirke in euch, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus. Amen.